NDR Kultur. Glaubenssachen.
Unglaublich? Die wundersame Geschichte über die Himmelfahrt Marias. Eine Sendung von Bernward Kalpen.
Allein schon am Begriff Mariä Himmelfahrt scheiden sich hierzulande die Geister. Was Katholikinnen und Katholiken aufgrund einer päpstlichen Anordnung glauben sollen und was es dann am 15. August zu feiern gilt, löst beispielsweise bei Protestantinnen und Protestanten zumindest ungläubiges Kopfschütteln aus. In Italien dagegen ist der 15. August einer der wichtigsten Feiertage im Jahreslauf. Um diesen meist besonders heißen Sommertag herum planen sehr viele Familien ihren Jahresurlaub. Büros in Behörden und Betrieben sind größtenteils verwaist. Gerechnet werden muss in diesen Tagen mit vollen Stränden, langen Staus, ausgebuchten Pensionen, Restaurants und Campingplätzen. Überall wird gefeiert, hier und da bis Mitternacht mit einem Feuerwerk.
Am 15. August ist in Italien seit Jahrhunderten Ferragosto angesagt, lateinisch Ferie Augusti, Festtag des Augustus. Dieser ursprünglich staatliche Feiertag geht auf den ersten römischen Kaiser Augustus zurück. Im 5. Jahrhundert nahm sich im Zuge der Christianisierung die Kirche dieses populären Feiertages an und erklärte ihn, sowie Weihnachten oder Ostern, zu einem religiösen Hochfest.
Natürlich wird das auch in italienischen Kirchen gefeiert, doch die Aufnahme der seligen Jungfrau Maria in den Himmel, wie dieses Hochfest offiziell heißt, spielt an diesem Tag in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle. Ganz anders in der Kunst. Der italienische Maler Tizian widmete der Geschichte sein größtes jemals gemaltes Werk, Assunta, die Aufgenommene.
Fast 7 Meter hoch und 4 Meter breit ist das Gemälde, das er vor 500 Jahren für die Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venedig schuf und das bis heute mit seinen 28 Quadratmetern das größte Altargemälde der Stadt ist, den gesamten Chorraum des Gotteshauses beherrscht und als erster Hochaltar der Neuzeit gilt.
Andere Größen der Malerwelt taten es ihm nach. Tiepolo, Tintoretto, Rubens und auch El Greco ließen sich auf diese unglaublich erscheinende Geschichte ein, für die es in der Bibel keinen Nachweis gibt.
Im 5. Jahrhundert schon war von der Himmelfahrt der Gottesmutter Maria die Rede. Doch erst 1500 Jahre später, 1950, gab die katholische Kirche höchst offiziell bekannt, wie es wirklich war. Maria sei mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden.
Wer ergründen will, wie es zu diesem Erkenntnisgewinn und den Folgen im Himmel und auf Erden kommen konnte, stößt dabei auch auf einen Missbrauchsskandal mitten in Rom und erfährt zudem etwas über den Zusammenhang von Marienverehrung und Hexenverfolgung. Ihre populärste Ausprägung findet die Marienverehrung in der sogenannten Rosenkranzfrömmigkeit, besonders durch die ständigen Gebetswiederholungen mit der Anrufung der Gottesmutter im Ave Maria. Der evangelische Kirchenhistoriker Harry Oelke spricht vom Aufblühen der Rosenkranzfrömmigkeit am Vorabend der Reformation als Krisenphänomen im Spätmittelalter.
Die herrschaftlich-politische Umbruchssituation, der sozial-ökonomische Strukturwandel sowie die Erfahrung kirchlicher Missstände schufen innerhalb der Christenheit das Bewusstsein, in einer Krisenzeit zu leben. Das verunsicherte Kirchenvolk reagierte mit gesteigertem Frömmigkeitsstreben.
Die kirchliche Obrigkeit griff das beherzt auf, verfasste Ablassblätter, die beispielsweise für jeden gebeteten Rosenkranz 7700 Tage Ablass versprachen und provozierte auch damit den Widerspruch von Reformatoren wie Zwingli und Martin Luther, von dem der Ausspruch überliefert ist, da klappern die Steine und das Maul plappert. Professor Harry Oelke beschreibt die geschlossene protestantische Abwehrfront gegenüber dem Rosenkranz und das im Wortsinn starre Festhalten der sogenannten Altgläubigen an diesem Symbol als Gegenreaktion. Die Folgen sind bekannt.
Wie in vielen anderen Fragen der Dogmatik und Frömmigkeit gingen die konfessionellen Großkirchen auch hier fortan getrennte Wege.
Gegenreformation, Rekatholisierung und die damit vorangetriebene Marienverehrung brachten dem Rosenkranzgebet weiteren Aufschwung und der Rosenkranz wurde zur Waffe im Glaubenskampf. Als am 7. Oktober 1571, einem Sonntag, die sogenannte Heilige Liga, die osmanische Seemacht, in der Schlacht bei Lepanto besiegte, wurde dieser Triumph dem Rosenkranzgebet zugeschrieben. Es war Papst Pius V., der dem militärisch erfolgreichen Unternehmen den Charakter eines heiligen Krieges gegeben habe, stellt der Historiker Klaus Schreiner fest.
Maria betrachtete er als eigentliche Urheberin des Sieges und bestimmte, dass alljährlich am Jahrestag der Schlacht ein Dankfest zum Gedächtnis an unsere liebe Frau vom Sieg gehalten werden solle.
Der Name dieses Festes wurde zwar schon ein Jahr später von seinem Nachfolger umbenannt in unsere liebe Frau vom Rosenkranz, hat aber bis heute in der katholischen Kirche als Rosenkranzfest Bestand. Wie stark und zielgerichtet der Klerus die Marienverehrung im Rahmen der Rekatholisierung förderte und instrumentalisierte, zeigt ein Pädagoge und katholischer Theologe aus dem westfälischen Werl auf. Dort, im damaligen Kurfürstentum Köln, war während des Dreißigjährigen Krieges ein prachtvoller Rosenkranzaltar errichtet worden. Beim Abfassen seiner Doktorarbeit über dieses frühbarocke Kunstwerk stößt Rudolf Hitler auf einen brisanten Zusammenhang. Zeitgleich mit der Errichtung dieses Altars zur Verehrung der Gottesmutter Maria ist in der Kleinstadt ein Höhepunkt der Hexenverfolgung nachweisbar. In nur 2 Jahren waren dort 70 Frauen hingerichtet worden. Aber auch andernorts seien Phänomene einer ausgeprägten Marienfrömmigkeit und einer an Wahn grenzenden Angst vor Hexen zu beobachten gewesen, schreibt Rudolf Hitler in seinem Buch mit dem Titel Rosenkranz, Altar und Scheiterhaufen.
Bei der Suche nach einem Verbindungsglied stellte sich heraus, dass die Vorstellungen von Maria und den Hexen durch das Prinzip der Umkehrung miteinander gekoppelt sind. Jede positive Eigenschaft Marias konnte mittels dieses Prinzips in eine negative Eigenschaft umgekehrt und den Hexen zugeordnet werden. Idealisierende Verehrung der allzeit reinen und unbefleckten Jungfrau Maria und brutale Verfolgung von Frauen im Rahmen eines zunehmend sexualisierten Hexenmusters stehen in Verbindung mit unbewältigten Konflikten im Umgang mit Sexualität. Sie basieren auf einer Tradition kirchlicher Leib- und Frauenfeindlichkeit, die Frauen seit dem frühen Christentum wegen des Sündenfalls ihrer Stammmutter Eva als zweitrangig ansah und sexuelle Lust als teuflisch verurteilte.
Dass diese Auffassungen im Widerspruch stehen zur biblischen Überlieferung, sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Außerdem die Tatsache, dass auch in protestantischen Gegenden Scheiterhaufen brannten. Die Marienverehrung in der katholischen Kirche der Nachreformationszeit ließ sich dann noch steigern. So wurde das 19. Jahrhundert gar zum sogenannten Marianischen Jahrhundert, wie der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf in seinem Buch »Die Nonnen von Sant'Ambrogio« schreibt.
Die allerseligste Jungfrau Maria gewann als Adressatin von Gebeten immer mehr an Bedeutung. Sie wurde in Rosenkränzen, Maiandachten und marianischen Litaneien angerufen. Nicht nur Mitglieder einfacherer Schichten, sondern auch Vertreter höherer Stände und Kleriker bis hinauf zum Papst wurden zu glühenden Marienverehrern.
Diese Frömmigkeitspraxis habe der damaligen theologischen Entwicklung entsprochen. Im katholischen Gottesbild seien im Laufe der Kirchengeschichte alle weiblichen Züge, die es in der Heiligen Schrift durchaus gab, getilgt worden.
Nun kehrte die Frau in Gestalt der Gottesmutter wieder zurück. Die Zeit von der Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wird deshalb in der Kirchengeschichte als das marianische Säkulum bezeichnet, dessen Endpunkt das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel 1950 bildet.
Überschrieben ist diese apostolische Konstitution mit den Worten Munificentissimus Deus, der unendlich freigebige Gott, bekannt gegeben von Papst Pius XII. Am 1. November 1950.
Wir verkünden, erklären und definieren es als einen von Gott geoffenbarten Glaubenssatz, dass die makellose Gottesmutter, die allzeit reine Jungfrau Maria, nach Vollendung ihrer irdischen Lebensbahn mit Leib und Seel in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde.
Maria sei an die Seite Gottes erhoben worden, um somit ihrem Sohn gleichgestellt zu sein. Bei Maria sei vorweggenommen worden, was an allen Menschen bei der Vollendung geschehe. Und weiter im Text:
Wenn, was Gott verhüten möge, jemand vorsätzlich dies, was wir definiert haben, leugnet oder in Zweifel zieht, so soll er wissen, dass er völlig von dem göttlichen und allumfassenden Glauben abgefallen ist.
Knapp 100 Jahre zuvor hatte Papst Pius IX. Dafür die theologischen Voraussetzungen geschaffen, indem er die unbefleckte Empfängnis Mariens als ewige Glaubenswahrheit festschreiben ließ.
In dieser Zeit spielt die Geschichte, die der Kirchenhistoriker Hubert Wolf in seinem erwähnten Buch »Die Nonnen von Sant'Ambrogio« erzählt. Eine wahre Geschichte, belegt durch Akten eines beispiellosen Inquisitionsprozesses, die der Vatikankenner aufgespürt hat. Über Jahrzehnte hinweg sahen sich mitten in Rom Novizinnen sexualisierter Gewalt und geistlichem Missbrauch ausgesetzt, waren Zweiflerinnen beseitigt worden und Beichtväter hatten den Segen per Zungenkuss ausgeteilt. Alles zur höheren Ehre Gottes und der Jungfrau Maria.
Da erscheint es nur konsequent, dass im Urteil der Heiligen Inquisition aus dem Jahr 1862 beim umfangreichen Strafmaß auch der Rosenkranz ins Spiel kam.
Der Hauptangeklagten, der Novizenmeisterin des Klosters, wurde aufgetragen, lebenslänglich jeden Samstag den Rosenkranz mit der Bitte um Vergebung ihrer Sünden zu beten. Ihr Beichtvater dagegen kam mit 2 Jahren davon. Als heilsame Buße wurde ihm für diesen Zeitraum auferlegt, den Rosenkranz der seligen Jungfrau einmal pro Woche zu beten.
Angesichts derartig abstoßender oder verstörender Geschichten über Gebrauch und Missbrauch des Rosenkranzes verdient noch ein Hinweis Beachtung, der im Klappentext des Buches von Hubert Wolf zu finden ist.
Einer der Beichtväter, der unter falschem Namen bei den Nonnen übernachtete, entpuppt sich als vatikanischer Spitzentheologe und enger Vertrauter des Papstes, der das sogenannte Unfehlbarkeitsdogma maßgeblich mitformulierte.
Was die mit dem Rosenkranz in Verbindung stehende Marienverehrung angeht, haben Theologinnen wie Dorothee Sölle dem alten Marienbild von der Entsexualisierung plus Demut längst das Bild von der subversiven Maria gegenübergestellt, die im Magnificat des Lukasevangeliums das Lied von der Befreiung singt und die Macht der Herrschenden zersetzt.
Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.
In der Tradition dieser Worte, die der Evangelist Lukas Maria in den Mund legt, sieht sich wahrscheinlich auch eine Frau wie die US-amerikanische Bischöfin Marion Buddy. Im Januar 2025 hatte sie dem mächtigsten Mann der Welt unerschrocken ins Gewissen geredet, zur Verantwortung aufgerufen, ihn gebeten, Barmherzigkeit zu üben gegenüber den Menschen im Land, die nun in Angst lebten, Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung erleben müssten. Wie sehr die Bischöfin vielen Menschen auch hierzulande aus dem Herzen sprach, zeigte sich wenige Monate später beim Kirchentag in Hannover. Auf dem Messegelände wurde sie am Beginn ihrer Bibelarbeit von mehr als 4000 Menschen mit Standing Ovations begrüßt. Und was die Theologin dann bei der Auslegung der Interpretation der Geschichten aus den Evangelien ihren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählte, könnte auch helfen bei der Klärung der Frage, was die Bilder einer entrückten Himmelskönigin mit dem historischen Vorbild zu tun haben.
Ihr wisst, dass jeder der vier Evangelisten die Geschichten auf seine eigene Weise erzählt. In vielen Details stimmen sie nicht überein. In einigen Geschichten wird ganz klar, dass es sich um eine spirituelle, mystische Erfahrung handelt.
Es geht also um Erfahrungen, die in Bildern erzählt werden. Die jahrhundertealte poetische Sprache der Bibel kann vor allem in unseren Tagen nicht wortwörtlich genommen werden, historisierend, moralisierend oder gar dogmatisierend. Wer poetische Texte der Bibel wörtlich verstehe, werde ihnen nicht gerecht, schreibt die promovierte katholische Theologin Annette Janssen in der Zeitschrift Christ in der Gegenwart.
Es führt zu Missverständnissen, wenn poetische Sprache nicht als solche erkannt, sondern als Sprache der Fakten missverstanden wird. Genauso führt es zu Missverständnissen, wenn eine spirituelle Erfahrung als ein objektiv dargestelltes Geschehen aufgefasst wird. Wenn dazu noch sprachliche Fremdheit kommt und die literarische Gestaltung einer Schrift nicht mehr bewusst ist, dann gerät man in Spekulationen, die kaum noch zu einem begründeten Glauben verhelfen können, in einer Welt, die sprachlich, kulturell und ideell so unfassbar weit von denen entfernt ist, die das Evangelium verfasst haben. Eine Zeitspanne von 1900 Jahren lässt sich nicht so einfach überbrücken.
Und was nun die Himmelfahrt der Gottesmutter Maria angeht, hätte sich anstelle theologischer Verrenkungen, Umdeutungen oder gar verklemmter Interpretationen beispielsweise ein Blick auf ein mittelalterliches Kunstwerk von Weltrang angeboten, das die Himmelfahrt Christi ins Bild setzt. Auf der 1000 Jahre alten Bernwardtür im Hildesheimer Mariendom, Teil des Weltkulturerbes der Menschheit, sind ganz oben rechts neben dem auferstandenen Christus drei Vögel dargestellt, vermutlich mächtige Adler mit teilweise ausgebreiteten Schwingen, die zum Flug nach oben in den Himmel ansetzen. Ein schlichtes, eindrucksvolles Bild von einer Himmelfahrt. Möglicherweise hatte das auch der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer vor Augen, als er in einem Brief an seinen Schwager von einem Besuch in der norddeutschen Bischofsstadt berichtete.
Als ich jetzt in Hildesheim wieder etwas christliche Kunst gesehen habe, ging mir auf, wie viel mehr die damals von der Bibel verstanden haben.
Unglaublich! Die wundersame Geschichte über die Himmelfahrt Marias. Sie hörten eine Sendung von Bernward Kalpen. Neben dem Autor sprach Martina Kothe. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Schön sind wir als zerbrechliche Wesen. Die stille Kraft der menschlichen Verletzlichkeit.
NDR Kultur.